Einen 102,3 mega herzliches Hallihallöchen in die Reichweiten von Radio Dreigland und Radio Grenzenlos aus der Schweiz. Hier sind der Dieter
und der Alex und heute geht es um Eidehot.
Was für ein Ding?
Eidehot.
Eidehot.
Eidehot. Ja, wir werden uns fragen, was das ist. Heute ist ein spezieller Tag und warum braucht es diesen Tag, werden wir heute klären. Und dazu haben wir uns für nachher einen Experten eingeladen, nämlich den Robert Sandemann von der AIDS-Hilfe Freiburg. Der wird so in einer guten halben Stunde hier bei uns vorbeischauen und eben zum Thema Eidehot sich mit uns unterhalten.
Und davor haben wir nochmal super perfekt zum Thema passend einen Beitrag unserer lieben Radiokollegin Eva Gutensohn. Und sie hat nämlich etwas sehr Schickes gemacht vor einiger Zeit. Einen halbstündigen Beitrag über das Thema Homophobie und so weiter. Und das passt natürlich perfekt zum Eidehot. Und natürlich fühlen sich jetzt erstmal alle Leute, die so geboren worden sind, wie sie sind, angesprochen. Born this way.
Und vorher erzählen wir euch noch, wie ihr uns hier im Studio erreichen könnt.
Ihr wollt uns im Studio kontaktieren? Einfach auf unsere Website www.schwulewelle.de gehen, den Chat anklicken, einen Nickname eingeben und schon geht's los. Oder ruft uns an unter 0761 31028. Oder mailt uns unter studio@schwulewelle.de oder aber über Facebook, dort Schwulewelle in zwei Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay Romeo Club, der da heißt Schwulewelle, diesmal in einem Wort geschrieben.
Hallo, ich bin der Fabian Radmack Andrews, Singer und Songwriter aus Mannheim und London. Und ihr hört die Schwule Welle auf Radio Dreieckland aus Freiburg.
Ja, ihr habt das große Vergnügen, nämlich jetzt auch noch Eva zu hören in unserer Sendung. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut. In dieser Übernahme einer Sendung unserer lieben Radiokollegin Eva Gutensohn geht es um verschiedene Erscheinungs- und Ausdrucksformen der Angst vor gleichgeschlechtlicher Liebe. In Deutschland, Weißrussland und in der sogenannten Neuen Rechten. Aber auch um Strategien dagegen und bereits Erreichtes. Eva hat dazu verschiedene Persönlichkeiten interviewt. Markus Ulrich vom LSVD, die Wiener Publizistin Judith Götz sowie Nasta und Vika vom weißrussischen Kollektiv Makeout. Wir bedanken uns bei Eva recht herzlich für die Erlaubnis, diesen Beitrag zur RDL-Reihe Respect Words präsentieren zu dürfen.
Respect.
Sevome.
Respeto.
Spoštujmo.
Respect Words.
Respekt vor Worten, Respekt vor Menschen gegen Hassreden.
Ethical journalism against hate speech.
Respect words.
Respect words.
Respect words.
Respect words.
Wie schwul ist das denn? Homo, Bi, Transphobie in Deutschland und anderswo. Ein Beitrag von Eva Gutensohn.
Für uns ist Homophobie die Abwertung und Ungleichbehandlung von Homosexualität bzw. Lesben und Schwulen im Vergleich zu Heterosexuellen oder Heterosexualität.
Markus Ulrich, Pressesprecher vom Lesben- und Schwulenverband Deutschland.
Das ist sozusagen einerseits natürlich eine, ich sag jetzt mal, Beleidigung, Verschmähung, Bedrohung, Gewalt, aber auch, wenn man dann sozusagen weitergeht, auch Ignoranz, Tabuisierung, sind dann sozusagen auch natürlich Formen. Also da kommen wir natürlich dann auch in die Frage nach den Gewaltbegriff, der inzwischen auch sehr vielfältig gedacht wird über physische, psychische bis hin zu struktureller Gewalt. Und ich würde sagen, Homophobie ist die Abwertung von Lesben und Schwulen, wobei man natürlich auch wieder sagen muss, dass jede Definition mit Begriffen arbeitet, die in sich selbst dann auch wieder weniger Sicherheit geben, als sie vielleicht auf den ersten Blick geben, weil Abwertung sozusagen natürlich genauso ein Begriff ist, der dann wieder gesagt werden kann, ab wann beginnt Abwertung. Also da rettet man sich dann immer von Definition zu Definition und vor allen Dingen, da kommt es ja dann auch zu sehr, ich sag jetzt mal, widersprüchlichen Argumentationen. Also die CDU-CSU hat auch immer gesagt, dass sie niemanden diskriminiert und dass sozusagen das und das und das keine Diskriminierung ist. Oder zum Beispiel katholische Kirche, die halt irgendwie sagt, naja, Homosexualität ist Sünde, aber Lesben und Schwule sollen nicht diskriminiert werden. Also da ist sozusagen, ist ja schon eine gewisse Schizophrenie am Start.
Ein kleiner Abriss deutscher Homophobie-Geschichte und deren Überwindung, zumindest auf rechtlicher Ebene. Die Abschaffung des Paragraphen 175, der männliche Homosexualität in der Bundesrepublik Deutschland noch bis 1994 unter Strafe stellte. Lesbische Sexualität spielte bis dato als vom Mann unabhängig gedachtes Begehren offenbar keine Rolle. Erst zu Beginn der 1990er Jahre wurde Homosexualität endgültig aus dem psychologischen und psychiatrischen Diagnosekatalogen gestrichen. Im Jahr 2008 ein Mahnmal für die Personen errichtet, die in der Zeit des Nationalsozialismus wegen ihrer sexuellen Orientierung verfolgt wurden. Der jährlich gefeierte Christopher Street Day ist ein wichtiges Signal der Emanzipation, des gewonnenen Selbstbewusstseins und der Sichtbarkeit von Lesben, Schwulen und Bisexuellen im öffentlichen Raum. Und schließlich die Öffnung der Ehe auch für gleichgeschlechtliche Paare im Sommer 2017. Das Deutsche als eines der letzten Parlamente der Europäischen Union. Ein juristisches Happy End mit den bürgerlichen Institutionen. Viele sagen ja immer, Ehe ist die Partnerschaft zwischen Mann und Frau, Punkt.
Für mich persönlich ist Ehe das Zusammenleben von Mann und Frau.
Fängt da schon Homophobie an?
Für uns ist es ganz klar Homophobie gewesen, weil man halt, wenn man ausgeht von der Abwertung oder Ungleichwertigkeit von heterosexuellen und homosexuellen Beziehungen, klar natürlich sagen kann, okay, wenn die eine Beziehungsform das kriegt und die andere das nicht, ist es genau diese Herabsetzung und Ungleichbehandlung von Homosexualität und Heterosexualität. Deswegen finde ich da eigentlich keine Diskussion, ob es homophob ist oder nicht, wenn man bestimmte Beziehungsformen oder Institutionen nur für heterosexuelle Menschen und Paare öffnet. Rechtlich kann man sagen, dass sich Deutschland verbessert hat und auch linear verbessert hat. Ja, also es gab jetzt eher nicht den Fall, dass Rechte wieder abgebaut wurden, Schutzmaßnahmen wieder abgebaut werden. Gesellschaftliches Klima ist natürlich eine andere Frage. Und man sieht ja jetzt auch gerade an den Entwicklungen in den letzten 2 Jahren, wie fragil bestimmte Einstellungen und Verhalten eigentlich auch sind. Gerade sozusagen mit rechtspopulistischen Attacken auf eine offene, liberale Gesellschaft kann sich das gesellschaftliche Klima sehr viel schneller drehen als vielleicht das rechtliche. Deswegen würde ich da schon nochmal wirklich eine Unterscheidung machen zwischen rechtlicher Gleichstellung und gesellschaftlicher Gleichstellung. Und bezüglich der rechtlichen Gleichstellung kann man einfach sagen, dass sich Deutschland kontinuierlich verbessert und da auch mehr passiert. Gesellschaftlich ist es einfach viel, viel schwieriger zu bewerten. Und wie gesagt, auch sehr viel fragiler, weil zum Beispiel auch Einstellungen lassen sich natürlich nicht so einfach verändern, wie, sage ich mal, dass die Ehe geöffnet wird, ist einfach mit dem Gesetz und am nächsten Tag ist dann auch die Ehe geöffnet. Ja, also Rechte sind sozusagen das eine, können auch gesetzlich verordnet werden. Andere Sachen, wo es auch um Einstellungswandel geht, wo es um Verlernen von Homophobie geht, ist natürlich viel schwammiger, viel diffuser und wie gesellschaftliches Lernen funktioniert, und wie stabil das auch ist, ist halt einfach fast nicht messbar. Aber ich glaube, diese Bedrohungslage für eine offene und liberale Gesellschaft sieht man ja gerade in Deutschland gerade auch sehr stark. Auch in ganz Europa haben wir dieses Problem, dass es sozusagen Attacken gibt von vielerlei Seite. Ja, und insofern wage ich da jetzt nicht eine Prognose abzugeben, aber rechtlich, um nochmal auf Ihre Frage zurückzukommen, kann man ganz klar sagen, dass es immer besser wurde.
Ja, die Frage zielte schon auch ein bisschen in die andere Richtung ab, nämlich, also Beispiel, Stichwort soziale Medien. Also was beobachtet man da? Und da haben Sie es ja auch schon angedeutet. Also durch die Erstarkung von konservativen, rechtspopulistischen Kräften könnte ich mir vorstellen, dass sich da dann auch was in die andere Richtung tut, also dass es dann schlechter wird. So.
Was man natürlich auf jeden Fall beobachten kann, aber es ist auch immer schwer zu vergleichen, ja, ist, dass das Klima natürlich rauer geworden ist, beziehungsweise es im öffentlichen Diskurs rauer geworden ist. Man kann jetzt durchaus über soziale Medien natürlich auch sagen, hat eine Demokratisierung von Öffentlichkeit stattgefunden und vielleicht waren manche Sachen oder manche Leute hatten keinen Zugang, zu Recht vielleicht auch für Öffentlichkeit, sodass man durchaus sagen kann, vielleicht gab es diese Meinung auch schon vorher, fanden aber im öffentlichen Diskurs nicht statt. Und jetzt werden sie hochgespült, weil einfach alle Leute einen Facebook- oder einen Twitter-Account haben und sich da irgendwie zu bemüßigt fühlen, ihren Hass durch die Welt zu pesten. Das ist sozusagen sicherlich schwer nachweisbar. Was auf alle Fälle ankommt, ist, dass es ja auch gerade im sozialen Netz da auf einmal leichter geworden ist, mit Hass um sich zu werfen und da auch nochmal für eine Verunsicherung zu sorgen, die natürlich auch, ich sag jetzt mal, im nicht-digitalen Alltag spürbar ist.
Welche Inhalte werden denn da so grob transportiert? Was sind dann so die Kernaussagen in den sozialen Medien?
Also ich glaube, so, dass es natürlich anfängt von, ich sag jetzt mal, sehr harmlosen Sachen wie, ich mag die nicht oder ich finde irgendwie Familie ist Vater, Mutter, Kind. So, das sind sicherlich Sachen, die man als homophob einstufen kann, die jetzt aber in dem Ausmaß vielleicht, also auf jeden Fall die Meinungsfreiheit nicht verlassen haben, beziehungsweise das Recht auf Meinungsfreiheit durchaus davon gedeckt sind. Aber es geht natürlich dann weiter zu Sachen, ganz klar, da haben wir Gewaltaufrufe, da haben wir eklig, da haben wir ja ganz klar auch, also wo man sich ja schon auch wundern muss, was da für Vokabular teilweise am Start ist. Und man wird ja Lust, sozusagen Leute beleidigt und beschimpft werden, auch persönlich angegangen werden, die dann doch auf jeden Fall unter der Gürtellinie und oft dann auch sicherlich die Strafbarkeit von Äußerungen oder die Strafbarkeit berühren, wobei natürlich, und da kommen wir jetzt in den nächsten, ich sag halt mal, Problemkreis, es ja vor allen Dingen weniger vielleicht um die rechtliche Voraussetzung, um diese Sachen zu ahnden sind, als dass es in der Praxis so schwer durchzusetzen ist, weil Unternehmen wie Facebook oder YouTube Daten nicht rausgeben zur Strafverfolgung oder weil Sachen bei der Polizei sozusagen nicht ernst genommen werden und so weiter und so fort. Also da kann man auch nochmal durchaus eine Unterscheidung treffen zwischen dem rechtlichen Ist-Zustand und den rechtlichen Sachen, die da sind, die natürlich auch LGBTs oder Lesben, Schwule, Trans schützen und dann in der Rechtspraxis, wo Recht sozusagen ihre Anwendung finden muss und da ist dann oft sozusagen, wo kein Richter, kein Henker, dass es da eher das Problem ist der Rechtsdurchsetzung, als dass es rechtlich nicht auf dem Papier stehen würde.
Und da kommen ja auch Sie dann so ein bisschen ins Spiel, ne? Oder der LSVD, man kann es juristisch nicht 1:1 ahnden, also brauchen wir neue und andere Strategien, um damit umzugehen.
Genau, also natürlich ist Anzeige, finde ich, durchaus eine legitime Strategie, die man sich aber auch für die schwerwiegendsten Fälle aufheben sollte. Ich finde sozusagen da durchaus einige Sachen, wie gesagt, auch von der Meinungsfreiheit gedeckt, obwohl man an dieser Stelle schon auch sagen muss, und das fehlt mir immer, wenn Leute gerne die Meinungsfreiheit ins Feld werfen, um sozusagen danach ihren Hass zu versprühen, dass es gibt Meinungsfreiheit, das ist auch gut so, das Recht auf Meinungsfreiheit ist sozusagen auch ein bedeutsames Instrument gewesen in der Emanzipation von Lesben, Schwulen und Transmenschen. Aber es gibt halt auch andere Grundrechte, die da drin stehen und die sind genauso viel wert. Und da muss eine Balance gefunden werden. Und es gibt zum Beispiel auch das Recht auf Nichtdiskriminierung, das Recht auf Selbstentfaltung und auch praktisch Artikel 1, Würde des Menschen ist unantastbar. Und insofern findet da ja Meinungsfreiheit auch A, seine Grenzen in den anderen Rechten, in den anderen Grundrechten, aber halt auch natürlich in Strafvorschriften wie Volksverhetzung, Beleidigung, Nötigung, Aufruf zu Straftaten und Gewalttaten. Insofern muss man gucken, was ist juristisch auch relevant, ja, um sozusagen ganz klar in die Zuständigkeit von Strafverfolgungsbehörden zu fallen. Das andere ist natürlich auch die Gegenrede, ja, und da ist sozusagen natürlich stehen viele Leute, glaube ich, auch noch am Anfang, inwiefern man wirklich einen, ich sage jetzt mal, eine Diskussion in sozialen Medien führen kann, wo es sozusagen ja auch vor allen Dingen um Aufmerksamkeitsökonomien geht, um ein möglichst großes Poltern und ich eigentlich nicht daran interessiert bin, mich mit Ihnen jetzt auseinanderzusetzen oder mit meinem Gegenüber auseinanderzusetzen, den ich noch nicht mal sehe. Also die Frage ist ja immer, wann, und das ist, glaube ich, einfach sehr schwer, auch an Kriterien festzumachen, wenn ich einen Kommentar lese auf Spiegel Online oder auf irgendwelchen anderen Medien oder wie gesagt auf Facebook oder was auch immer, wer ist diese Person, die das gesagt hat, ja? Wie ist die gerade drauf? Ist die potenziell an Nachdenken, an Austausch, an Diskussion interessiert oder geht es vor allen Dingen um Provokation? Und dann würde ich mich auch nicht auf eine Diskussion einlassen. Ja, sondern macht man halt irgendwie sein Statement und sagt, dass das und das die Werte sind, für die man eintritt, und dass das und das und das, was die andere Person sagt, dagegen verstößt. Und dann muss ich mich sozusagen da auch wieder rausziehen, weil sonst weiß man ja gar nicht mehr, wo man anhören und aufhören soll. Insofern muss man einfach gucken, und ich glaube, da ist einfach noch sehr viel Lernbedarf auch in der Gesellschaft da. Was ist die angemessene Reaktion in welchen Kontexten? Und ich kann dieses Bedürfnis, ich habe das selber sehr gut verstehen, dass man gerne so ein, ich sage jetzt mal, so eine Bedienungsanleitung haben möchte, was man wann, wie, wo macht. Aber tatsächlich ist es einfach doch sehr situativ, wo man dann halt einfach entscheiden muss, will ich das da stehen lassen, will ich es löschen? Das ist sozusagen ja auch die Frage an Leuten, die zum Beispiel ihre Facebook-Seiten selber verwalten, also ich als Seitenadministrator, was möchte ich auf meiner Plattform, was nicht. Das hat man auch bei den ganzen Kommentaren von den Online-Präsenzen von Zeitungen und Zeitschriften, wo ja Redaktionen auch abgestellt worden sind, um sagen, da auch eine Netiquette durchzusetzen und zu sagen, okay, das sind alles Sachen, Argumente, die kann man jetzt erstmal so gelten lassen, auch wenn ich sie denen nicht zustimme. Und da ist ganz klar für uns eine Grenze überreicht, sowas möchte ich denn auch auf meiner Seite nicht haben. Und das finde ich ist auch nochmal, finde ich auch so eine Schwachstelle in der Argumentation von Gegnerinnen oft, wenn sie mit Meinungsfreiheit kommen. Meinungsfreiheit heißt nicht, A, dass ich sozusagen meine Medien dafür bereitstellen muss, dass diese Meinung auch präsent ist. Das finde ich, ist, gehört auch nicht zu Meinungsfreiheit. Und zweitens, was die Leute auch, finde ich, ganz oft dann gern vergessen, ist, dass Meinungsfreiheit nicht heißt, dass ich nicht kritisiert werden darf für meine Meinung.
Ihr Bundestrollamt für gegen digitalen Hass informiert.
Sehr geehrte Netzbenutzerinnen und Nutzer, liebe Twitter und Twitterinnen, hallo Follower. Laut einer aktuellen Studie der Webverbesserungskommission gibt es drei Dinge, die die User bei der Netznutzung, also bei der freien Entfaltung ihrer Persönlichkeit im internationalen Internet erheblich stören. Langsame Verbindung, Pop-up-Werbung für Pop-up-Blocker und Hasskommentare.
Neidische Transenfotze, schneid dir den Schwanz und die Titten und den Kopf ab in dieser Reihenfolge. Alles muss man selber machen. Alter, tötet das Ding, bevor es Eier legt.
Laut Grundgesetz ist es jedem Menschen in Deutschland freigestellt, ob er Eier legen möchte oder nicht. Beleidigungen dagegen sind strafbar. Denn Hass ist keine Meinung. Nicht mal im Internet. Machen Sie mit. Laut und freundlich.
Man kann natürlich A sagen, dass jetzt auf rein rechtlicher Sache ist, zum Beispiel gerade für Trans- und Intermenschen, das Recht auf körperliche Unversehrtheit noch nicht mehr gegeben. Also gerade für Intermenschen, bei Transmenschen haben bis heute sozusagen eine Pathologisierung, die auch institutionell durch die Medizin abgesichert ist. Insofern gibt es sozusagen sicherlich Transmenschen, die jetzt auch unter dem ganzen Stichwort Genderwahn und so angegriffen werden. Wobei, wie gesagt, auch da Schwule und Lesben drunter sind, weil es ja auch schwule Transmänner gibt oder lesbische Transfrauen.
Als traditionell homophob gilt auch das politisch rechte und rechtsextreme Spektrum. Judith Götz ist Literatur- und Politikwissenschaftlerin aus Wien und forscht seit vielen Jahren über die Bewegung der Identitären, vor allem in Österreich.
Also ich würde sagen, dass ich in identitären Kreisen sehr viele unterschiedliche Bezugnahmen auf Homosexualität finden lassen. Also wir haben hier einerseits die offene Ablehnung, also so Äußerungen beispielsweise in Facebook-Postings, wo es darum geht, dass beispielsweise gleichgeschlechtliche Ehe oder auch Adoption von gleichgeschlechtlichen Paaren abgelehnt wird und hier halt eben ganz klar gesagt wird, sowas soll nicht möglich sein. Manchmal gibt es auch so Bezugnahmen, wo Homosexualität privatisiert wird, also so das, was Leute mit gegenseitigem Einverständnis miteinander machen, ist mir egal, solange sie mich damit in Ruhe lassen. Also so diese Privatisierung von Sexualität und auch absprechen, dass das halt irgendwie einen politischen Charakter hat oder dass es hier halt eben auch um ein sehr umkämpftes Territorium eigentlich geht. Und dann, finde ich, gibt es aber auch noch zwei durchwegs sehr spannende Bezugnahmen. Das eine ist, dass sozusagen es so eine Art Teilanerkennung gibt. Also sprich, dass die Identitären sich hier sehr stark auf einen US-amerikanischen Schriftsteller und Bodybuilder, der auch schwul ist, nämlich Jack Donovan, berufen. Jack Donovan hat ein paar sehr antifeministische Klassiker geschrieben, kann man sagen. Unter anderem Der Weg der Männer, das auch im Antaios Verlag ins Deutsche übersetzt wurde und leider jetzt auch einem deutschsprachigen Publikum zugänglich ist. Und der hat davor aber noch ein anderes Buch veröffentlicht, das heißt Androphilia, a Manifesto, Rejecting the Gay Identity, Reclaiming Masculinity. Und in diesem Buch geht Donovan halt eben darauf ein, dass er halt eben meint, dass so die schwulen Männer, also diese hypermaskulinen schwulen Männer, in Wirklichkeit eigentlich überhaupt nicht das Problem sind, weil diese Männlichkeitsbilder einerseits die Geschlechterdichotomie aufrechterhalten, also weiterhin sozusagen die wehrhafte, starke Männlichkeit im Vordergrund steht, abgegrenzt von der beschützenswerten weiblichen Komponente und gleichzeitig, dass halt eben diese hypermaskulinen Männer halt eben, wie ich schon erwähnt habe, auch wehrhaft sind, also das Vaterland verteidigen können und dafür sich einsetzen können. Und das Problem ist in deren Augen, und darauf beziehen sich halt unterschiedliche Identitäre auch, wie zum Beispiel der Martin Lichtmeß, der eigentlich Semlitsch heißt und in der Sezession öfter publiziert und auch ein wichtiger, würde ich sagen, Vordenker, ein wichtiger Intellektueller in identitären Kreisen ist. Auf diesen Donovan bezieht er sich halt eben auch in seinen Ausführungen oder in seinen Überlegungen. Und diese schwule, maskuline Männlichkeit wird halt eben abgegrenzt von den unter Anführungszeichen Schwuchteln, also den verweichlichten, verweiblichten Männern, die halt eben in ihren Augen sich eingelassen haben mit ihrem größten Feind, nämlich den Feminismus beziehungsweise den Feministinnen. Und die sind deswegen die größten Feindinnen, weil sie halt eben die Männlichkeit abschaffen wollen. Und darum geht's ihnen halt eben gegen diese ganze unter Anführungszeichen Homo-Vertretungsindustrie, also gegen die Homo-Ehe und so weiter, gegen die wollen sie sich halt eben zur Wehr setzen und stark machen, weil halt eben das in ihren Augen das Ablehnenswerte ist und jetzt gar nicht so die Homosexualität an sich.
Warum wird die neue Rechte auch in Deutschland niemals für die Gleichberechtigung Homosexueller stehen, obwohl selbst eine Alice Weidel sich mit ihrer eigenen und der Homofreundlichkeit ihrer Partei brüstet? Dazu Markus Ulrich vom LSVD.
Also ich kann nicht verstehen, wie man der AfD abnehmen kann, dass sie glaubwürdig für die Interessen von Lesben und Schwulen und Transmenschen eintritt, denn sonst würde sie sozusagen nicht zum Beispiel sämtliche Bildungsaspirationen oder Bildungspläne zum Thema Vielfalt, wo es darum geht, Kindern und Jugendlichen zu vermitteln, dass unsere Welt vielfältig ist und dass jeder Person ein Recht darauf hat, offen und diskriminierungsfrei zu leben, dass das sozusagen genau die Zielscheibe ist. Und ich finde es unverantwortlich und ich finde, das hätte man auch Alice Weidel deutlicher sagen müssen. Man hätte sich dann nicht nur an der Ehe, die AfD nicht will, aufhängen sollen, sondern deutlich fragen müssen, wie sie es verantworten kann, dass ihr Kind in der Schule lernen soll, dass seine Familie nicht okay ist. Ich finde, das ist sozusagen der eigentliche Skandal, wenn es um Alice Weidel und die AfD geht. Also für uns ist die AfD eine unberechenbare Alternative, die einfach nur Hass und Gewalt entfesseln möchte. Und wir haben es halt auch zur Bundestagswahl deutlich gemacht, haben die Politiken, die Abgeordneten und Kandidatinnen der AfD durchleuchtet und einfach festgestellt, dass die AfD eine zutiefst homophobe und unberechenbare Partei ist, von der LSBTI nicht so viel erwarten dürfen.
In Europa gibt es Regionen, wo homosexuelle Menschen noch ganz andere Probleme haben, sich nicht offen auf die Straße trauen können. Zum Beispiel in Weißrussland bzw. Belarus mit der nicht sehr liebevollen Umschreibung »die letzte Diktatur Europas«. Präsident Alexander Lukaschenko tritt mit Zitaten in die Öffentlichkeit wie »besser Diktator sein als schwul«. Laut seiner Statistik sind in Belarus 1,2% der Bevölkerung arbeitslos, 60% gläubig und genau 0,0% homosexuell. Dass zumindest die letzte Aussage falsch ist, beweist seit 2014 das Kollektiv Make Out aus Minsk. Make-out ist eine Anlaufstelle für LGBTQ mit Online-Magazin und wöchentlichem Cinema-Club. Ihre Themen sind Feminismus, Toleranz, Antidiskriminierung, Coming-out. Oder sie geben Workshops für JournalistInnen, wie sie über die Community berichten sollten. Vika und Nasta von Make-out.
Yesterday, for example, we had a first meeting of our laboratory of translations, where we will translate different wonderful and
important. Gestern zum Beispiel hatten wir ein Treffen unseres Übersetzungslabors, wo wir tolle Artikel zum Thema aus anderen Ländern ins Russische übersetzten. Ein andermal haben wir vor 200 Leuten unsere Printversion des Magazins vorgestellt. Es kommt also immer auf das Event an.
Of our printed magazine version, we had around 200 people, so it depends on the type of event, on the type of space we have, so it's pretty different.
Offiziell gibt es Make-out aber gar nicht. Sie sind in Belarus nicht anerkannt und dürfen auch keine Spenden sammeln.
We can notice that Russian media have influence in Belarus, so people get confused and a lot of people think that there is such a law in Belarus.
Russische Medien haben einen großen Einfluss hier in Belarus und viele Leute glauben, es gäbe bei uns auch so ein Gesetz gegen Propaganda. Als wir neulich unser Printmagazin vorstellten, kamen Leute und haben gesagt, das sei nicht erlaubt. Und wir sagten, so ein Gesetz gibt es bei uns nicht. Sie sagten, wirklich?
We are not allowed to do this presentation because there will be propaganda of homosexualism.
But we said we have no this kind of law. What are you talking about? They said, really? Okay.
Yeah. Hmm. But in general, the LGBT community is very diverse. So there are people with very different backgrounds, and some people are more privileged, and maybe they can have work and money, and they are open. For example, people who are engaged in activism, they are mostly open, but there is also a large amount of people who are closed and who are not privileged.
Auch hier sind queere Menschen unterschiedlich privilegiert. Manche haben Geld, doch es gibt auch viele Arme und vor allem in der Transgender-Community bekommen viele keine Arbeit oder Wohnung und es gibt keine Strukturen in Belarus, ihnen zu helfen.
And do not have even a place to live when all such people and there are no structures which could help them. Yeah.
There is no any specific transgender organization or initiative in Belarus who could help this particular group of people.
Für die russisch-orthodoxe Kirche ist Homosexualität eine der größten Sünden überhaupt. Doch Gott sei Dank ist Homosexualität seit 1994 nicht mehr illegal. Die Diskriminierung von Minderheiten allerdings auch nicht.
From the very beginning we understood completely that we want to make not only our offline space but our online space pretty safe and free from different kinds of discrimination, hate speech as well. So even if there is no like specific rules or someone will not think it's hate speech, but if we'll feel like that in our minds, I mean people of our team will delete these comments because we do not want all these unrespectful words and opinions will appear on our pages because we created it for ourselves and that's our rules.
Von Anfang an wollten wir unser Online-Angebot vor Hate Speech geschützt gestalten. Falls wir Hate Speech entdecken, löschen wir das, weil das unsere Seite mit unseren Regeln ist. Es gibt auch ein Projekt Coming Out auf unserer Website. Dort haben wir die Kommentarfunktion ganz deaktiviert. Da brauchen wir keine Kommentare. Es ist wichtig zu verstehen, dass wir uns nicht selbst hassen. Daher machen wir den Online-Bereich auch safe. Wir passen auf uns auf.
Yeah, but also that's important to understand that we do not hate ourselves, so we are trying to make our internet space more safe for ourselves and more supportive. So when I will come to my Facebook groups pages, probably I will not find like real hard hate speech because I'm trying to take care of myself.
Das Projekt Respect Words wird durch das Rights, Equality and Citizenship Program der Europäischen Union finanziert.
Respect.
Sevome.
Respeto.
Spostujmo.
Respect Words.
Hallo, ich bin Frederik.
Und ich bin Basti.
Und wir finden, es ist genug Ehe für alle da. Und ihr hört die schwule Welle bei Radio Dreieckland.
Jetzt bei uns im Studio unser Ehrengast, unser Experte für alle schwulen Lebenslagen, der Sozialarbeiter an der Transidentenfront bei der AIDS-Hilfe und auch bei der Rosa-Hilfe, Robert Zandermann. Hallo Robert.
Hallo Dieter. Hi. Und Alex, hallo.
Hallo. Grüß euch.
Kurze Frage, Robert. Was machst du eigentlich beruflich?
Ja, das frage ich mich auch manchmal. Nein, also im Ernst, ich mache ja ganz verschiedene Sachen. Du hast gerade AIDS-Hilfe und Rosa-Hilfe erwähnt. Also bei der AIDS-Hilfe bin ich ja angestellt. Da habe ich eine richtige Stelle sozusagen, eine 80%-Stelle. Ich bin da zuständig für verschiedene Sachen, unter anderem für den Präventionsbereich. Also ich gehe in Schulklassen, ich gehe in berufliche Gruppen, ich mache viele Arten von Infoveranstaltungen. Ich mache aber auch zum Beispiel mit im Testteam. Wir haben ja den Checkpoint von der AIDS-Hilfe aus, da bin ich mit drin. Ich mache viel Beratung, ich bin im bundesweiten Online-Beratungsteam von der Deutschen AIDS-Hilfe, mache ich jede Woche. Und bei der Rosa-Hilfe, das ist ja so ein bisschen weniger, ne? Das mache ich ja so mehr oder weniger ehrenamtlich, ja, so halb ehrenamtlich. Da bin ich für Beratung hauptsächlich zuständig.
Also du bist dann der Mann, der dienstags abends am Telefon sitzt und oder auch im Büro sitzt und die Beratungsgespräche führt.
Ja, zum Glück nicht mehr alleine jetzt seit einiger Zeit. Wir sind ja jetzt ein richtiges Team geworden. Also über Jahre war das tatsächlich so, dass ich dann quasi, aber jetzt sind wir drei bis
also
bist vier Leute.
Einer der Herrschaft.
Ja, genau, jetzt bin ich noch einer
okay.
Der Herr und Frau Schaft.
Für heute bist du jetzt ja hier als Spezialist, als Experte für Homo- und Transphobie und Sonstiges eingeladen, denn wir haben ja heute den Eiderhot, den Tag, diesen, eine Abkürzung. Für was steht die denn? Also IDAHOT. Diese Abkürzung steht für den Internationalen Tag gegen Homophobie, Transphobie und Biphobie. Ursprünglich kommt das aus dem Englischen und hieß da halt eben International Day Against Homophobia, Transphobia und Biphobia. Also kurz eben Eiderhot. Wobei dieses Biphobia sich noch nicht in der Abkürzung Eiderhot niedergeschlagen hatte, bis vor kurzem, darauf kommen wir später. Und der ganze Tag wird eben am 17. Mai von den Homosexuellen und später eben auch von den Transsexuellen und Bisexuellen als Aktionstag begangen. Am 17. Mai, ja, die Leute, die jetzt auf den Kalender gucken und uns in der Live-Ausstrahlung hören, wissen, heute ist der 17. Mai, deswegen war das natürlich hier eine glatte Steilvorlage. Ich hatte jetzt ja schon kurz erwähnt, also Eiderhot heißt das Ding oder hieß das Ding bis gestern und denn gestern habe ich zum ersten Mal was von Eiderhobbit gehört. Und dann dachte ich mir, was von Hobbit? Wie bitte? Aber tatsächlich hat man dann die Bisexuellen dann auch noch mit reingefrickelt in die Abkürzung. Und wenn das jetzt so weitergeht, dann haben wir also von Idaho, wie das ursprünglich mal hieß, ohne die Transen, zu über Eiderhot, über die Transphobie, dann hier jetzt Eiderhobbit mit den Biphobien noch dabei. Dann kommen wir dann zum Eiderhotititikua Sternchen oder sowas. Oder befürchten wir das, dass das auch noch passiert?
Also sagen wir so, die Tendenz geht ja schon ein bisschen in die Richtung. Es ist natürlich immer die grundsätzliche Frage, wenn du alle Gruppen abbilden willst, dann wird das irgendwann halt immer länger. Ne? Das hast du ja bei LGBT bis LSB und so weiter ja auch. Und gut, ich meine, die Frage ist halt, ob es irgendwann unaussprechlich wird oder so. Ja. Idaho war natürlich ganz schön, weil es ja auch dann gleichzeitig der Name ist von einem amerikanischen Bundesstaat und irgendwie sehr einprägsam und so.
Bei Eiderhot ist auch noch...
Ja, das mit dem Hot, das ist irgendwie auch noch ganz nett, aber Hobbit hört sich dann ja schon so ein bisschen albern
an. Herr der Ringe hört sich das an, ja.
Also weiß ich nicht, ob sich das durchsetzen wird.
Das wird es anbieten, einfach mal einen neuen Namen zu machen, der jetzt gar nicht mit die Abkürzung hat, sondern einfach mal alles beinhaltet quasi. Ja.
Also seit 2005 gibt es übrigens diesen Tag, habe ich mal recherchiert, und seit 2009 dann mit dem T hinten dran, also erst die dieser eben Idaho, dann dieser Eiderhot. Und die SPD und Linken und Grünen haben eben gestern aus dem Bundestag eine E-Mail verschickt, wonach das Ding jetzt Alter Hobbit heißt. Aber gut, wir werden dann mal sehen, wie sich das weiterentwickelt. Aber was sich nicht geändert hat, trotz der Namensänderung über all diese Jahrzehnte, naja, über dieses Jahrzehnt, sagen wir so, das ist ein knappes Jahrzehnt, warum gibt es eigentlich diesen Tag? Es geht um Aktionen, es geht um mediale Aufmerksamkeit und ein Lobbying, um auf die Diskriminierung und Bestrafung von Menschen hinzuweisen, die in ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität von der Heteronormativität abweichen. Das Datum wurde übrigens dann zur Erinnerung an den 17. Mai 1990 gewählt, als die Weltgesundheitsorganisation WHO beschlossen hat, Homosexualität aus ihrem Diagnoseschlüssel für Krankheiten zu streichen. Im Unterschied dazu ist ja die Transsexualität, deren Klassifikation ja immer noch als psychische Störung läuft, noch aktuell. Allerdings ist eine Änderung für dieses Jahr vorgesehen. Mhm. Na, kurz noch zur Info, wer diesen Tag eingeführt hat. Dafür ist ein Franzose zuständig, Louis-Jean Stin, sage ich jetzt mal. Also Tin, schreibt er sich. Gibt's Franzose, Frankophile unter uns? Wie würdet ihr Tin aussprechen?
Ja. Hörte sich schon ganz gut an, wie ja, du es gesagt hast.
Genau, also ich halte noch mal kurz die Nase zu. Ja. Und der war nämlich zuständig, beziehungsweise ist zuständig für die französische Sektion der International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association, auch bekannt als ILGA. Hat man vielleicht auch schon mal irgendwo gelesen. Ja. Und ja, man hat diesen Tag, 17.05. eben wegen dieser WHO-Geschichte gewählt. Allerdings gab es in Deutschland speziell auch noch so eine nette Parallele zu dem Paragraphen 175, der ja auch quasi 175, so wie 17.05. darstellt. Und deswegen wurde dann, also als es diesen Paragraphen noch gab, wurde das dann eben spöttisch als der Feiertag der Schwulen bezeichnet, der heutige Tag. Jetzt aber mal zur Frage, was bewirkt er? Wir wissen jetzt ja, warum es den gibt, seit wann es den gibt, warum er so heißt und warum er in Zukunft vielleicht anders heißen wird. Was macht er eigentlich? Was bewirkt er?
Ist das eine Frage an uns?
Ja, ich stelle jetzt mal die Frage hier so.
Naja, also er bewirkt auf jeden Fall eine gewisse öffentliche Wahrnehmung. Es gab ja heute eine Mahnwache hier in Freiburg. Ich konnte leider selber aus beruflichen Gründen nicht dran teilnehmen, aber weiß daher jetzt auch nicht, wie gut sie besucht war, aber sie war auf jeden Fall promoted und veröffentlicht. Jetzt, wir machen hier diese Sendung zu dem Thema. Es kommt medial einiges rüber. Und ich finde vor allem die weltweite Bedeutung da, also ich meine, hier in Deutschland gibt es auch noch genug zu tun.
Wir leben hier ja noch in einer schönen Bubble.
Ne? Vergleichsweise in paradiesischen Zuständen, wenn du das mit anderen Ländern des Globus vergleichst. Und dieser Tag ist ja explizit ein weltweiter Tag. Also insofern hoffe ich mal, aber das müsstest du dann natürlich auch von Land zu Land und so weiter ein bisschen mal abfragen, ob das da irgendwas bringt.
Es ist halt zu befürchten, dass in den Ländern, wo es am notwendigsten wäre, vermutlich der Tag eben nicht zelebriert werden kann, oder?
Ja, klar. Aber der Sinn und Zweck ist natürlich auch, darauf aufmerksam zu machen.
Eben, dass also in den internationalen Medien
das genau, auch, dass man hier auch darüber liest, wo man in Afrika oder im arabischen Raum überall dafür ins Gefängnis kommt, ausgepeitscht wird, geköpft wird oder vom Hochhaus gestürzt oder sonst was, nur weil man halt nicht der cis-heteronormativen Norm entspricht oder wie auch immer man das jetzt nennen will. Ne? Sollen wir mal ein kleines bisschen Musik spielen zwischendurch? Da könnten wir von Lily Allen noch was gebrauchen.
Ziemlich passend, oder?
Ja, das F-Wort kommt da drin vor, das wir jetzt natürlich jetzt hier in unserer Moderation niemals in den Mund nehmen würden. Aber Lily Allen, die darf das.
Das ist Kunstfreiheit.
Das ist Kunst.
Hallo, hier ist Lukas Sauer und ihr hört die Schwule Welle im Radio Dreieckland.
So ist es und wir haben den 17. Mai 2018 und passend zum heutigen Tag auch das Thema Eidehot, der internationale Tag gegen, wie war das, Homophobie, Transphobie und Biphobie. Und wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, was er bewirkt und jetzt ist die Frage, ist er überhaupt notwendig? Wie ist die Situation heutzutage? Und da die Frage an unseren Experten, warum brauchen wir überhaupt so einen Gedenktag, ich wollte gerade Gedenktag sagen, aber...
Ja, es gibt natürlich wahnsinnig viele solche Tage, ne? Also wir haben ja auch noch, ich habe mir sagen lassen, es gibt auch noch einen speziellen Tag gegen Transphobie, irgendwann im November, das habe ich jetzt nicht ganz genau recherchiert, aber da gibt es wohl noch was. Dann haben wir natürlich die CSDs, die ja auch teilweise eine ähnliche Funktion haben und viele andere Tage mehr. Und ich glaube, es ist wirklich, ich meine, wir leben in einer sehr medialen Welt, also es geht wirklich darum, diese Themen zu platzieren. Und durch Tage platzierst du sie halt, ja. Dann, das ist in vielen Redaktionen ja auch so, dann wird geguckt. Also ich kenne das zum Beispiel auch von meinem Job bei der AIDS-Hilfe. Da gibt es einmal im Jahr den Welt-AIDS-Tag, den kennt ihr ja auch, ja, ja. 1. Dezember. Und da kannst du dich zuverlässig darauf verlassen, dass an diesem Tag dann auch zu diesem Thema berichtet wird, angefragt wird und so weiter. Und so ähnlich ist das bei dem Eiderhut auch wenn der natürlich noch nicht ganz so etabliert und ganz so bekannt ist und so, aber doch von Jahr zu Jahr mehr. Und ich meine, ob es das dann wirklich unbedingt immer und überall und alles braucht, da kannst du vielleicht auch ein bisschen geteilter Meinung drüber sein. Ich hätte so die Haltung dazu, schaden kann es bestimmt nichts. Solche Themen wie diese heutigen auch mal in den Fokus der Öffentlichkeit etwas stärker zu rücken an einzelnen Tagen oder einem speziellen Tag des Jahres.
Und wir sprechen ja jetzt von Homophobie, Transphobie und so weiter. Also Phobien sind ja eigentlich Ängste und das ist ja immer wieder umstritten. Sind das jetzt wirklich Ängste, die Leute haben, gegen die wir vorgehen? Ich meine, man hat Phobien gegen Spinnen oder gegen Höhe oder Dunkelheit und so weiter. Gegen was gehen wir eigentlich da explizit vor?
Also eigentlich ist dieser Begriff auch nach meiner Einschätzung nicht so richtig passend. Also eigentlich geht es ja nicht wirklich um eine Phobie in jetzt im medizinischen oder psychologischen Sinne. Es geht ja um eine Abneigung oder im Extremfall sogar um sowas wie Hass. Also ich habe heute auch so ein bisschen recherchiert, Angst, Hass, Ekel, Vorurteile. So, das waren alles so diese Schlagworte, die da mit drin stecken. Phobie, das ist so ein bisschen irreführend. Also ich meine, es gibt zum Beispiel eine AIDS-Phobie, ne, eine HIV-Phobie, mit der habe ich sehr häufig
zu tun. Das ist ja wirklich eine Angst
dann. Das ist eine Übersteigerung. Angst, und zwar eine irrationale Angst. Natürlich ist eine Abneigung gegenüber Homosexuellen, Bisexuellen, Transsexuellen, Transgender und so weiter, ist natürlich auch unter Umständen was Irrationales, aber es hat doch eine andere Qualität. Also ich glaube, es geht eher wirklich um diese Abneigung oder um dieses, das ist mir fremd, sich abgrenzen davon, damit nichts zu tun haben wollen. Und insofern ist dieser Begriff, ja, also ich finde ihn nicht so richtig ideal, ehrlich gesagt.
Weil eine Phobie oder wenn man Angst vor was hat, dann hat man ja auch einen gewissen Rahmen Mitleid mit den Leuten, wenn sie vor etwas Angst haben. Aber hier hat man ja eigentlich nicht wirklich Mitleid mit den Homophoben, oder?
Ja, naja, ich weiß nicht, ob es immer auch um Mitleid geht oder Mitgefühl. Da, also hier geht es da sicher nicht darum, das ist richtig. Ich glaube, es geht eher darum, dass es vielen doch immer noch fremd ist. Also du hörst ja auch ganz oft diesen Spruch, also ich gehe ja viel in Schulklassen zum Beispiel, das habe ich ja vorhin schon erzählt, und wenn es dann bei den Jungs irgendwie, ich habe ja dann so mit 14, 15, 16-jährigen Jungs oder so da zu tun und da geht es um Aufklärung und auch um sexuelle Identität und solche Sachen, und da kommt ja manchmal dieser Spruch, ich habe ja nichts gegen Schwule, solange sie mich in Ruhe lassen, ja, oder solange sie mich nicht anfassen oder mich angucken unter der Dusche oder was weiß ich, ja. Und da kommt ja dann diese Angst tatsächlich so ein bisschen durch, finde ich. Also so nach dem Motto irgendwie, ich habe nicht so richtig was dagegen, aber es bereitet mir ein starkes Unbehagen und ich möchte damit eigentlich auch nicht so richtig was zu tun
haben. Und habe dann auch wirklich Angst, dafür gehalten zu werden, oder?
Das vielleicht sogar auch noch, genau. Und da gibt's ja, also dazu fällt mir immer der berühmte Kinsey ein, die Kinsey-Skala, ne, der hat das ja schon in den 50er Jahren untersucht, ein amerikanischer Forscher, dass im Grunde die wenigsten Menschen absolut 100% homo oder hetero sind, sondern die allermeisten sich irgendwo dazwischen bewegen. Also man könnte sagen, dass eigentlich jeder Mensch ja beides irgendwo in sich hat. Übrigens nicht nur von der sexuellen Präferenz, sondern möglicherweise auch von der geschlechtlichen Identität. Denn ich denke, jeder Mann hat auch bestimmte Eigenschaften, die klassischerweise in diesem binären System eher weiblich in Anführungszeichen. Und das macht natürlich auch wieder vielen Männern insbesondere Angst, die ja auf keinen Fall für schwul oder verweichlicht oder weibisch oder irgend sowas gehalten werden wollen. Also das steckt da ganz sicher auch mit drin.
Da geht es einfach um Rollenbilder,
die man
bedienen will.
Unsere Rollenbilder lösen sich natürlich so ein bisschen auf in unserer Gesellschaft. Die sind nicht mehr so festgefahren wie früher, zum Glück, würde ich sagen. Gerade bei den Jüngeren. Aber natürlich auch nicht überall. Ne? Also es gibt auch Berufe oder Regionen, wo doch noch sehr traditionelle heteronormative Zustände herrschen. Gibt es auch bei uns in Deutschland nach wie vor.
Jetzt geht es ja bei Idehot um verschiedenste Personengruppen, eben Schwule, Lesben, Transsexuelle, Asexuelle, Bisexuelle. Unterscheiden sich eigentlich die, ich sag's es trotzdem wieder, Phobien gegen diese Personen? Also sind es andere Ängste Schwulen gegenüber wie Transgender-Menschen oder Lesben oder so? Also macht sich das bemerkbar?
Also da gibt es ja auch Untersuchungen drüber, gerade auch im Zusammenhang mit Gewalt gegen diese Gruppen. Und es ist tatsächlich ein Phänomen, dass gegen schwule Männer oder auch gegen Trans, noch mehr gegen Trans-Menschen, gewalttätige Übergriffe häufiger sind als jetzt zum Beispiel gegenüber lesbische Frauen. Gut, das mag vielleicht damit zu tun haben, dass Frauen generell weniger angegriffen werden, gewalttätig als Männer. Aber es hat wahrscheinlich auch was mit der Empfindung der Bedrohlichkeit. Also zwei Männer werden von, also es sind ja im Schnitt Männer häufiger Gewalt, also Cis-Männer meine ich jetzt, häufiger gewalttätig als Frauen. Und da werden schwule Männer oder Trans-Menschen als bedrohlicher sozusagen wahrgenommen, als jetzt sagen wir mal zwei Frauen zum Beispiel oder Bisexuelle, wo das dann vielleicht auch ein bisschen unauffälliger ist oder man vielleicht auch denkt, na ja Gott, das ist vielleicht mal so eine Marotte von dem, aber eigentlich ist er ja doch hetero oder so.
Oder denkt man vielleicht, dass der Schwule, weil er eben in der Vorstellung kein richtiger Mann ist,
ja, genau.
Dann eben eh ein leichteres Opfer ist, oder?
Vielleicht, auch das später sicher.
Du hast jetzt gerade die Worte Cis und Trans in den Mund genommen.
Ja.
Kann man das vielleicht gerade nochmal unseren Hörerinnen und Hörern erklären? Also von Transsexuellen, Transidenten und so, da hat man ja schon mal irgendwo was gehört oder gelesen. Aber wo kommt jetzt das Cis her?
Das Cis ist einfach das Gegenstück. Also wenn du als Junge identifiziert wurdest bei deiner Geburt durch gewisse Körperteile oder andere Eigenschaften und das wurde so vermerkt und du hast dich auch so gefühlt immer und nie...
Also durch den hellblauen Strampelanzug zum Beispiel.
Und hast diese Rolle auch nie in Frage gestellt. Du bezeichnest dich jetzt zum Beispiel als Mann, dann kannst du einfach sagen, ich bin ein Mann, aber wenn du eben jetzt gerade das im Kontrast zu dem Trans, ist es halt dann Cis. Ja, also du bist halt so seit...
Also das kommt so aus der Chemie, aus der organischen Chemie. Da gibt es halt eben Cis und Transformen von Molekülen.
Ja, genau, das kenne ich auch noch von früher vom Studium her.
Lang her.
Das ist schon sehr lange her, ja. Ja, also das heißt... bei Trans, finde ich, ist es dann noch extremer. Also da fühlen sich ja manche Menschen wahnsinnig provoziert auch davon. Ja, wenn ein...
Oder verunsichert.
Oder auch verunsichert, genau. Also wenn da so eine Uneindeutigkeit ist. Oder wenn ein, auch bei Drag-Leuten, ne? Also ich meine, fragt mal die ganzen Drag-Queens oder so, wenn die draußen rumlaufen oder so, was die da teilweise zu hören kriegen, das ist schon krass. Und das hat natürlich auch was mit also entweder dieser Uneindeutigkeit oder aber auch mit dem, dass manche Menschen sich davon eben provoziert fühlen, wenn ein männlich identifiziertes Wesen sich irgendwie weiblich konnotiert, in Anführungszeichen, zeigt. Ne? Und ob es dann Trans oder Drag ist, das merkst du ja manchmal gar nicht unbedingt auf den ersten Blick. Ne?
Und ich glaube, das ist so für den Außenstehenden...
Da konntest du mal erklären, was ist der Unterschied zwischen Trans und Drag?
Also Drag ist ja einfach eine Verkleidung. Ja, das sind ja also
aus künstlerischer Sicht.
Genau, also eine Drag Queen ist eine Person, die oder ein
Mann.
Cis-Mann normalerweise, der sich dann eben weiblich ein alter Ego eigentlich erschafft, also wie eine Kunstfigur, eine zweite Figur. Und Trans ist eine Person, die sich also nicht heimisch fühlt in dem biologischen Körper. Ja, okay. Die also das.
Und Drag Kings sind dann eben Frauen, die sich als Männer verkleiden, aber nicht als Männer fühlen.
Genau, weil die als Männer fühlen, das wären dann ja die Transmänner, ne? Weil es gibt ja Transmänner und Transfrauen.
Und das, was hinter dem Trans steht, ist sozusagen das Ziel.
Ja, aber auch nicht immer, weil es gibt ja dann auch noch Transgender, beziehungsweise Menschen, die einfach nur Trans und Sternchen, also die einfach nicht der Norm sozusagen sich oder der ja dem zugeschriebenen Geschlecht sich zugehörig fühlen, die aber jetzt nicht irgendwie Hormone nehmen wollen oder sich operieren lassen wollen oder irgend solche Sachen, sondern die dann ja einfach das so ein bisschen offener lassen.
Die Älteren unter uns erinnern sich vielleicht an Charlotte von Mahlsdorf.
Ja.
Wäre dieser so ein Beispiel dafür? Ein
Charlotte
Mann
von Mahlsdorf,
der sich einfach nur immer nur mit Frauenkleidern angezogen hat, aber halt als Frau identifiziert hat, jetzt also nicht als Drag Queen, aber jetzt keine weitergehenden Maßnahmen wie Hormoneinnahme oder Operationen durchgeführt hat.
Ja, würde ich auch nach den heutigen Begriffen als Transgender bezeichnen. Mhm. Oder schon auch als Transfrau, denn sie war ja eine Frau, lebte als Frau, lebte diese Rolle und hatte vielleicht aus Gründen, die ich jetzt auch nicht genauer kenne, vielleicht schlichtweg auch nicht die Möglichkeit wegen der Zeit, weil es halt damals auch, es gab das Transsexuellengesetz noch nicht zum Beispiel, es war ja vor 1980, also dass es vielleicht auch zeitlich bedingt war, dass einfach das nicht möglich war, sozusagen, da noch einen Schritt weiter zu gehen.
Ja. Ja. Und wir haben jetzt von diesen Phobien gesprochen, hast du da jetzt auch persönliche Erfahrungen aus der Beratung? Also kommen die Leute dann wirklich auch auf dich zu, dass sie das auch erfahren, erlitten haben? Und
ja, natürlich. Also gerade in der Rosa-Hilfe ist das natürlich ein häufiges Thema, Homophobie, Transphobie, dass Menschen einfach da diskriminierende Erfahrungen machen, teilweise aus dem eigenen Elternhaus oder dem eigenen unmittelbaren persönlichen Umfeld, aber natürlich auch in der Schule oder am Arbeitsplatz oder auf der Straße, eigentlich im Grunde überall. Es hat natürlich eine unterschiedlich starke Ausprägung. Also es geht ja nicht immer dann bis zu Gewalttätigkeiten oder es ist dann auch eine verbale Gewalt oder es ist eine verbale Abwertung und nicht ernst genommen werden und so weiter.
Oder auch Mobbing, oder?
Genau, es geht dann auch stark in Richtung Mobbing. Also gerade bei den Transmenschen oder auch, wir haben viel mit Transjugendlichen auch zu tun, wo das dann ganz oft sich so zeigt, dass die einfach nicht ernst genommen werden. Mhm. Ne? Dass dann einfach gesagt wird, ach, ja, so nach dem Motto, du spinnst doch oder das kann doch gar nicht sein oder das ist jetzt die Pubertät, das wird sich dann schon wieder geben mit der Zeit oder so. Na, solche Gedanken, die sind schon noch weit verbreitet. Und gleichzeitig gibt es natürlich bei Eltern auch eine starke Verunsicherung. Also es gibt dann auch Eltern, die wollen 150% da alles richtig machen. Das geht dann so weit, dass sie manchmal schon ihre Kinder noch im Kindergarten- oder Grundschulalter schon ganz klar als trans klassifizieren und denen schon einen entsprechenden Namen geben und so weiter und so weiter, obwohl das dann vielleicht eigentlich noch wirklich gar nicht unbedingt so hundertprozentig klar ist, in welche Richtung das dann geht.
Ne? Die sich also mit der Lage eigentlich abgefunden haben, aber es trotzdem fest definiert haben wollen dann, oder?
Ja, also abgefunden klingt jetzt so negativ. Also die sich als modern verstehen, also auch im Sinne von, dass sie die Vielfalt kennen, dass sie wissen, dass es solche Phänomene gibt.
Und dann so im vorauseilenden Gehorsam, wenn das eigentlich als junge geborene Kind dann bei der Auswahl dann doch das Püppchen mal in die Hand nimmt, dann sofort schreit, ja, wir haben Transkind.
Nee, nicht unbedingt so schnell. Das ist jetzt sicherlich ein bisschen überzeichnet, aber so in diese Richtung. Also, dass sie einfach so sensibel sind, dass sie das Kind auf keinen Fall dann in diese festgelegten Rollenmuster drängen möchten. Und in vielen Fällen ist das auch gut, weil das Kind sich dann wirklich frei entwickeln kann. Ja, und da wirklich, ob es dann im Endeffekt schwul, lesbisch, hetero, sonst irgendwas oder trans oder nicht trans ist, das spielt dann schon fast keine Rolle mehr, weil es ist alles möglich. Ja. Aber es gibt eben manchmal in seltenen Fällen auch diese extremeren, also das ist dann eigentlich der Gegensatz zu der Transphobie. Ja. Das ist dann wie eine Homo- oder Transphilie schon fast. Genau, also die sich so stark dann identifizieren oder mit dieser Vielfalt und Offenheit, das ist irgendwie, weiß ich nicht, also wo ich dann manchmal schon das Gefühl habe, die schießen dann auch schon wieder ein bisschen über das Ziel hinaus, aber halt in die andere Richtung.
Jetzt habe ich noch eine andere Frage, die uns hier gerade gestellt wurde, und zwar, du hast in der Beratung ja Opfer von den Phobien beziehungsweise Phobikern. Gibt es in der Beratung dann auch mal Leute eben, die selbst diejenigen sind, die die Ängste haben, also die Phobiker? Kommen die auch mal bei ja, euch ich, und sagen, ist, hey, ja, ich habe festgestellt, irgendwie Schwule ekeln mich so an und irgendwas stimmt nicht mit mir, kann man mir da helfen?
Das ist eine interessante Frage, das kommt natürlich selten vor, aber ich hatte gerade vor einiger Zeit, das ist noch nicht so lange her, hatte ich einen jungen Mann, wo es genau um dieses Thema ging, der hat sogar einen homophoben Übergriff gehabt, also der hat jemanden, ist jemanden tätlich angegangen, es ist noch einigermaßen glimpflich ausgegangen. Aber er war dann so auch über sich selber erschüttert, also so hat er es zumindest dargestellt, dass er dann von uns Beratung haben wollte, wie er das in, besser in den Griff kriegen kann, wie er einfach auch anders mit dem Thema umgehen kann. Gut, böse gesagt, kommt dann natürlich manchmal auch so ein bisschen der Verdacht, die Leute, die am vehementesten dagegen kämpfen, da hat es dann auch mit ihnen selber ja manchmal was zu tun. Das gibt's ja auch manchmal. Ne? Es ist ja auch so ein Phänomen, so ein psychologisches Phänomen, dass das, was man in sich selber spürt und nicht haben möchte, dass man das umso heftiger bekämpft. Ja. Das weißt du aber nicht so genau. Ich fand es auf jeden Fall bemerkenswert und auch gut, dass der sich dieser Sache gestellt hat. Ne? Aber das ist natürlich sehr, sehr selten.
Wenn man jetzt unter solchen Phobien leidet, naja gut, die bei wenigsten leiden, aber ich sage jetzt mal, wenn man solche Phobien hat, kann man da irgendwas dagegen tun? Gibt es da so, was weiß ich, so eine Aversionstherapie zum Beispiel oder sowas?
Naja, also sagen wir mal so, klar, du kannst, wenn du Einsicht hast, kannst du, sei es jetzt durch Beratungsgespräche, sei es durch auch psychotherapeutische Maßnahmen oder ja, oder irgendwelche, also du kannst auch so konfrontative Sachen, ja, dass du einfach mal auf ein CSD gehst und dir das mal anschaust oder auf eine entsprechende Party oder so, also dass du, aber das setzt natürlich voraus, dass du dich selber damit auseinandersetzen möchtest. Leute, die festgefügte Meinungen in sich haben, die da kannst du das vergessen. Du kannst ja Toleranz auch nicht verordnen. Also du kannst mit dem Strafgesetzbuch, wenn es dann gewisse Dinge überschreitet, ja, Antidiskriminierungsgesetz mit solchen Geschichten, kannst du, aber das ist ja dann auch wieder von der anderen Seite, ja, von außen.
Ja.
Das ist dann so Täterarbeit sozusagen.
Genau, mehr oder weniger dann die Legislative.
Aber so einfach mit Aufklärung.
Ja, ganz genau. Naiv. Ja. Das ist ja unser Ansatz oder auch dann von so Gruppen wie Fluss oder so, dass du eher die Leute erwischt, wenn sie halt auch noch formbar sind, wenn sie noch jung sind, wenn sie noch irgendwie vielleicht noch nicht diese völlig festgefahrenen Meinungen und Bilder haben, dass du einfach da gegen diese Klischees auch angehst.
Viele Leute haben einfach Angst vor dem Unbekannten.
Ja, genau, das ist es.
Und wenn sie dann mal ein bisschen was drüber wissen oder vielleicht halt auch schon mal einen gesehen haben und dann merken, gut, so Gott, so anders sind die auch nicht, dann ist es halt dann auch nicht mehr so schlimm. Ne? Also ich habe jetzt mal hier so diese drei Begriffe, Furcht, Angst und Phobie vor mir. Also was ich mich so erinnern kann, ist Furcht halt etwas, was begründbar ist, weil man halt sich zum Beispiel in einer Gefahrensituation aussetzt und sich dadurch halt fürchtet. Angst ist dann schon eher etwas, was so ja unterschwellig, unbewusst läuft, was nicht wirklich begründbar ist, was sich, wenn man Angst vor einem dunklen Keller hat, mal abgesehen davon, dass man auf der Treppe stolpern könnte, das wäre dann wieder Furcht, aber so dieses, man weiß es nicht, woher es kommt. Wie würde sich dann Phobie definieren?
Naja, Phobie ist eine starke Abneigung, also es ist noch stärker als Angst eigentlich, also steckt Angst
drin. Ja, da steckt dann die Abneigung mit
drin. Aber es ist richtig so, sowas wie so ein Ekel, wie so ein Hass, starke Vorurteile, also es ist noch stärker. Ja, es ist was, ein sehr intensives eine sehr
Gefühl,
intensive Sache.
Emotion.
Sehr, ja, genau, eine sehr intensive Emotion.
Ach, intensive Emotionen kriege ich, wenn ich an unseren nächsten Musikbeitrag denke, der hier von meinem lieben Kollegen Alex schon vorbereitet wird im CD-Player.
Aber das hat nichts mit Phobie zu tun, nicht ansatzweise.
Nicht ansatzweise, es ist dann eher eine Philly. Es geht um Charlie Puth, der ja auch gerade vor wenigen Tagen seine neue CD Voice Notes auf den Markt geschmissen hat und es gab ja da auch schon einige Tracks im Vorfeld draus als sogenannte Singles veröffentlicht und eins davon haben wir jetzt hier vorliegen, Done For Me.
Hi, hier ist DJ Phonix aus Karlsruhe und ihr hört die Schwule Welle auf Radio Dreiecksland.
Und bei uns im Studio ist der Gay-Experte schlechthin aus Freiburg, Robert Sandermann von der AIDS-Hilfe und von der Rosa-Hilfe in Personalunion. Und er hat uns hier schon einiges über das Thema Homosexuelle und Phobien erzählt und erklärt. Jetzt sprachen wir natürlich auch vorrangig über die Situation heute. Du machst das jetzt schon seit ein paar Jährchen, die Beratungen, die seit einigen Jahren, um genau zu sein, du wirst es genauer wissen. Hat sich in diesem Zeitraum eigentlich was verändert in deiner Wahrnehmung?
Ja, also ich mache das genau 20 Jahre dieses Jahr tatsächlich. Und zwar, Dankeschön, und zwar sowohl bei der EZF als auch bei der Rosa bin ich 1998 eingestiegen. Und naja, natürlich hat sich was verändert. Ich meine, unsere ganze Gesellschaft hat sich ja sehr stark verändert, wie wir alle wissen, in den 20 Jahren. Und es hat sich tatsächlich auch in meiner Sicht auch einiges verbessert. Also ich habe den Eindruck, dass insbesondere bei Jugendlichen, mit denen ich ja recht viel auch zu tun habe, diese Homophobie und Transphobie schwächer geworden ist. Das ist tatsächlich mein Eindruck. Also das heißt nicht, dass sie verschwunden ist oder dass das jetzt alles irgendwie hier Friede, Freude, Eierkuchen oder so. Aber die war damals noch viel, viel heftiger.
Es war krasser.
Es war viel krasser.
Ich denke, hat sich auch viel über die Medien, über Internet und sowas halt eben dieses Kennenlernen und feststellen, dass es halt doch viele gibt und so weiter.
Genau, und dass auch Jugendliche oder junge Menschen sich einfach auch früher trauen, rauszukommen. Ne? Dass sie sich schon outen mit 14, 15, 16 und nicht erst wie früher das ja gang und gäbe war, dann erst wenn sie das Elternhaus verlassen haben oder
erst wenn sie geheiratet und
Kind gibt. Ja, oder so, sogar, genau. Also das hat sich sehr stark verändert. Gleichzeitig haben wir natürlich heutzutage soziale Netzwerke, die es ja vor 20 Jahren auch noch nicht gab, oder überhaupt das ganze Internet, alles was damit zusammenhängt, und da wird natürlich auch Tür und Tor geöffnet für jegliche Form der Meinungsäußerungen, im Guten wie im Schlechten. Ja, das heißt also, da ist der Stammtisch sozusagen nach draußen gegangen. Der Stammtisch ist jetzt überall, der sitzt sogar im Bundestag im Übrigen. Aber haben wir heute mal wieder, ja, leider auch wieder ziemlich heftig, oder war es, gestern war es. Also das heißt, die Freiheiten, sich zu äußern, oder die Wahrnehmungsmöglichkeiten sind viel breiter, aber wie gesagt, ich würde insgesamt gesehen trotzdem eine Verbesserung feststellen.
Was müssen wir denn noch erreichen, damit es noch besser wird?
Naja, also das Wichtigste ist noch mehr Selbstverständlichkeit, also einfach die Vielfalt als solche zu akzeptieren. Es gibt halt nicht nur schwarz oder weiß oder das, sondern es gibt einfach ganz viele verschiedene Dinge und viele Schattierungen. Und ich glaube, wenn das in den Köpfen noch mehr ankommt, dann kann sich die Sache nur noch weiter verbessern.
Ja, du hast es gerade gesagt, es ist aber noch nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Was können jetzt Menschen tun, die jetzt dennoch Opfer von Übergriffen geworden sind?
Ja, die gibt's ja leider nach wie vor. Also da ist ganz wichtig, dass sie das nicht mit sich alleine ausmachen oder in sich reinfressen oder womöglich noch die Schuld in Anführungszeichen bei sich selber suchen, sondern dass sie wirklich sich auch Hilfe holen. Dass sie also entweder in eine Fachberatungsstelle, das kann sowas wie die Rosa Hilfe auch durchaus sein, oder wir haben hier in Freiburg auch eine Anlaufstelle Antidiskriminierung, die ist angesiedelt bei der Pro Familia. Da kann man sich auch hinwenden, wenn solche Sachen passieren. Und wenn es wirklich krasse Sachen sind, dann auch ganz klar Polizei, also auch zur Polizei gehen, anzeigen und so weiter. Also sich auf jeden Fall kümmern und das nicht schlucken.
Ja, wunderbar. Wir kommen langsam zum Ende der Sendung, lieber Robert. Also nochmal herzlichen Dank, dass du den Weg hierher ins Studio gesucht und gefunden hast.
Immer wieder sehr, sehr gerne.
Und wir machen jetzt nachher noch einen kleinen Track Musik. Wir spielen noch etwas an, was vielleicht auch zum Thema passt, in gewisser Weise, nämlich den Siegertitel des Eurovision Song Contests in diesem Jahr 2018 aus Israel, Toy von Netta, die ja eben auch einiges an, nennen wir es mal, kontroverser Diskussion ausgelöst hat.
Ja, wo es auch Phobien
und diverse Phobien
ging. Unterdrückung und so Dinge.
Da hören wir jetzt mal rein, und ich darf schon mal ankündigen, übernächste Woche, Alex.
Genau.
Was passiert da?
Da werden wir im Rahmen des Magazins, das unser Kollege Hartmut zusammenstellt, auch noch einen Beitrag von mir zum Eurovision Song Contest haben, weil ich war ja in Lissabon eine Woche unterwegs und habe mir das Ganze angeschaut und werde auch das ein oder andere berichten können.
Und unser ESC-Experte Robert wird auch etwas dazu zu sagen haben. Also freut euch drauf, in 2 Wochen sprechen wir uns über das Thema Eurovision Song Contest nochmal, und jetzt mal ein bisschen die dicke Nette oder die nette Dicke oder Netta heißt sie einfach, genau.
Hey guys, we're Joe and Jake. You are listening to Radio Dreikland.
Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Schwule Welle, dem einzigartigen und nicht zuletzt wärmsten Programm in der Toskana Deutschlands, mit freundlicher Unterstützung von Radio Dreieckland.